Josef. Es ist ein längerer Text. Er ist ausnahmsweise nicht auf dem Screen. Ihr könnt also wirklich zurücklehnen und das einfach hören. Wer aber es lieber aus seiner eigenen Bibel möchte lesen, kann natürlich das auch aufklappen. Das wäre Matthäus Kapitel 1, Vers 18 bis 25. Genau, Bühne frei für dich, Steffi.
Danke. Die Geburt von Jesus. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er das, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zu seiner Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr der Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus.
Man liest immer wieder so die Weihnachtsgeschichte, die Fülle der Zeit. Wo die Fülle der Zeit war, ist Jesus geboren. Und ich habe mir dann auch schlau gemacht darüber, wieso ist das so die Fülle so betont. Und es hat geschichtliche Hintergründe. Es war die Fülle des Römischen Reichs. Das Römische Reich war zu dieser Zeit auf dem Zenit. Was auch war, in dem ganzen, also in Israel rundherum dort, hat es eine Handelssprache in diesem Raum und das war griechisch. Und die Infrastruktur war so gut wie noch nie. Die Römer haben Strassen, Wege, Wegweiser gebaut. Also das Reich war am Höhepunkt, es hat eine Sprache gegeben, die das vereinfacht zu kommunizieren. Und die Infrastruktur war so gut wie noch nie. Und ich finde das noch schön und auch bodenständig von Gott, dass Gott auch auf das zurückgreift, was das Evangelium hat noch nie so gut verbreitet werden können, wie in der Fülle der Zeit, wo Jesus geboren worden ist. Jetzt, wenn man den Josef hört, man hört allweg nicht viel von ihm, dann wird er zur Unterscheidung vom Josef von Ägypten aus dem Alten Testament immer als Josef der Zimmermann genannt. Aber die Frage ist Josef wirklich ein Zimmermann gewesen? Weil wenn man so Bilder sieht vom Josef Zimmermann, wenn man bei Google schaut, dann ist das meistens so herzige Cartoons und so Bildli und so. Und der Josef wird so ein bisschen verniedlicht. Ich habe dann herausgefunden, also andere haben es für mich herausgefunden, dass in Matthäus 13, 55 wird sein Job als Tekton angegeben. Ein Tekton ist nicht einfach nur, in Anführungszeichen, Zimmermann, sondern Bauhandwerker, der mit Holz und mit Stein arbeitet, mit beiden Materialien. Er ist ein Baumeister oder eigentlich sogar Architekt. Und wieso will ich das betonen? Mein Zimmermann ist ein super Job, mein Schwager ist Zimmermann. Aber es hat auch wieder, er ist nicht nur ein Zimmermann gewesen, er ist höchstwahrscheinlich, wie gesagt, ein Bauleiter gewesen, ein Architekt, hat Leute unter sich gehabt, hat sehr vieles erschaffen. Ich glaube, dass das kleine Detail etwas zeigt über den Josef, der sich bis heute hartnäckig gehalten hat, ist, dass der Josef unter Radar läuft. Er ist irgendwie so ein bisschen der herzige Zimmermann, und er ist der, wo Jesus dann angenommen hat als rechtlicher Vater. Aber von ihm liest sich nicht viel, von ihm weiß man nicht viel. Und im Gegensatz zu der Maria ist er immer so ein bisschen im Schatten geblieben. Und das ist mega schade, weil der Josef hat extrem starke Charaktereigenschaften, die wir heute werden anschauen werden. Entstandener Mann. Und für mich ist es kein Zufall, dass Gott genau den Josef erwählt hat, der dann wie ein Vater war für Jesus. Und wenn man überlegt, das ist so eine wichtige Rolle. Das ist eigentlich unvorstellbar wichtig. Es ist gerade so wichtig, finde ich, wie eine Maria. Es braucht immer beides. Und Maria Hick, wie gesagt, hat ihre Aufmerksamkeit dann später bekommen. Auch von der Kirche natürlich. Und Josef eben weniger. Und das wollen wir heute ändern. Jetzt, Josef ist verliebt gewesen, er ist verlobt gewesen, mit der Maria verliebt und verlobt. Genau. Dann ist Maria schwanger geworden. Und das ist dann kompliziert geworden. Und vor allem war es kompliziert gewesen, weil so eine Verlobung ist nicht einfach so ein bisschen, also sagen Sie es so, man ist einfach dann zusammen und dann ist ja noch nichts klar und so, weil vor Gesetz ist ja bei uns nicht viel klar, wenn man verlobt ist. Das war im damaligen Judentum ganz anders gewesen. Wer verlobt war, war eigentlich einander versprochen gewesen. Und die Hochzeit ist nur noch das Fest, wo man das feiert, dass die Braut nach dem Bräutigam heimgeht. Also kann man es vergleichen eigentlich wie unsere zivile Hochzeit. Wenn wir zivil heiraten, sind wir geheiratet. Und das Hochzeitsfest ist nachher dann einfach nur noch, man tut das Feiern vor Gott, vor Zeugen. Und man nimmt nachher seine Braut müde, aber überglücklich dann irgendwann morgen dann vom nächsten Tag dann heim. Also es ist mehr als einfach nur, man ist verlobt und dann ja, schaut, man hat gleich noch so, sondern eine Verlobung ist ein ganz klares Statement, wir wollen zusammenbleiben, das Leben lang. Und das erschwert es noch umso mehr. Es ist ja spannend, dass wenn eine Verlobte, wenn der Verlobte gestorben ist von dieser Frau, ist sie eine Witfrau gewesen. Was bei uns meinte ich nicht so ist. Sie war Witfrau gewesen, schon mit der Verlobung. Also das Wort, ich gehöre zu dir, das hat schon gegolten. Jetzt eigentlich hätte Maria nichts anderes als Todesstrafe gegolten. Das Alte Testament war da relativ unzimperlich. Wenn jemand Ehebruch gemacht hat, hat er gemäss Gesetz den Tod verdient. Jetzt Maria hat zum Glück das nicht befürchten müssen. Ganz einfach, weil die Juden zu dieser Zeit die Todesstrafe unter der römischen Herrschaft nicht mehr haben vollziehen können. Und das ist auch das Gute der Römer, muss man auch mal sagen. Das wissen wir auch von der Passionsgeschichte. Sie hätten ja Jesus am liebsten schon umgebracht, haben das aber via die Römer machen müssen, weil nur die Römer haben die Todesstrafe ausrichten können. Also was hat Maria geblüht? Josef konnte das öffentlich machen, dass er hintergangen worden ist. Und Maria wäre nicht umgebracht worden, aber sie wäre öffentlich bloßgestellt worden. Und jetzt kann man sagen, im Vergleich zu der Todesstrafe ist es so easy. Aber eine öffentliche Bloßstellung, wenn man sich mal überlegt, was es bedeutet, ist das enorm. Ich weiß noch, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern. Es ist mir damals, oder ich weiß nicht, wie es heute ist, aber so wichtig war, dass man gut dasteht, dass man irgendwo auch dabei ist, nicht ein Außenseiter ist. Und wenn man irgendwo im Mittelpunkt war, auf negative Art und Weise, ist das Elend gewesen. Ich habe das ganz schwierig gefunden, das zu handeln. Und ich denke, das ist bei uns Erwachsenen nicht viel anders. Wir leben es vielleicht anders. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so rauch, wie es vielleicht in der Schule war, also ist meine Empfindung. Man kann sich vielleicht dann nicht gleich wehren wie als Kind. Aber eine öffentliche Bloßstellung, das ist knallhart. Extrem schmerzhaft. Gerade damals noch, wo man noch mehr vom Ruf gelebt hat als heute. Und der Josef aber, er war korrekt gewesen. Er hat es stillschweigend gemacht. Das ist ein mega wichtiges Detail. Weil ihm hätte alle, jedes Gesetz hat ihm Recht gegeben, zu sagen, hey, look, du kannst es öffentlich machen, weil du kannst nichts dafür. Sie hat mit irgendjemandem anderen hat sie ein Techtelmechtel gehabt und du bist der Gehörnte. Du hast alles Recht von dieser Welt. Niemand wäre verrückt worden für Josef. Niemand hat gesagt, geht es eigentlich noch? Du liebst sie doch. Er hat dein Recht gehabt. Josef war so korrekt gewesen, dass er sie auch nicht einfach genommen hat und gesagt hat, ja komm, es war vielleicht ein Ausrutscher, kann ja passieren. Ich nehme dich jetzt gleich. Wir können ja den Leuten sonst etwas erzählen. Wenn das Josef gemacht hat, hat er sich mitschuldig gemacht am Ehebruch. Oder teilschuldig. Er hat sie nicht nehmen, gemäß Gesetz. Und Josef hat das gemacht. Er hat sie stillschweigend aufgelöst. Er hat Maria freigegeben für den Mann, der ihr das Kind aus seiner Sicht dann gegeben hat. Und das, wir lesen das. Wir überfliegen das sehr oft. Wir wissen ja, dass es nachher ein Happy End gibt. Aber man muss sich vorstellen, Josef hat das Happy End ja noch nicht gewusst in dem Moment. Und das zeigt mir auf, den Charakter von Josef. Er hat keine Ahnung, dass es ein Happy End gibt. Er hat das Gesetz auf seiner Seite gehabt. Er hatte alle Möglichkeiten gehabt. Maria hat zumindest nur eins auswischen und sagt, ja, es war es, sorry. Weil die Leute werden ihn auch gestürmt haben. Er hat sich stillschweigend freigegeben. Er hat sich selber in dem Sinn einfach kleiner gemacht, um der Maria so schmerzfrei wie möglich eine Zukunft zu ermöglichen. Und das finde ich schon beeindruckend stark. Gott hat dann aber eingegriffen und er hat eingegriffen mit einem Traum. Für mich ist kein Zufall, dass Gott relativ klar eingegriffen hat durch einen Traum. Weil ich glaube, anders wäre es gar nicht gegangen. Weil Maria wird wahrscheinlich schon erklärt haben, du, es war der Heilige Geist gewesen. Also ich weiß nicht, wie das Ganze gelaufen ist, aber wenn ich mir vorstelle, dass die Person sagt, ja, es ist vom Heiligen Geist, dann wird Josef wahrscheinlich sagen, ja, okay. Und jetzt wirklich? Und ich weiss noch, apropos Schulzeit, wenn bei uns in der Schulzeit, wenn Sachen so auf mysteriöse Art und Weise weg sind, haben wir nichts Besseres gewusst, als zu sagen, es war der Heilige Geist gewesen, der Radiergummi geklaut hat oder Bleistift. Genau. Ich meine, ich habe damals gar nicht gewusst, was der Heilige Geist ist. Aber es war so unser Running Gag. Wenn irgendetwas speziell weg war, war es immer der Heilige Geist. Genau. Und Gott hat gewusst, er muss zum Josef wirklich deutlich reden durch den Traum, dass er wirklich weiss, hey, es ist wirklich eine übernatürliche Geburt. Es ist eine ganz grosse Sache. Und das ist gut so. Und der Josef hat die Rolle angenommen. Und die Rolle war nicht nur für ihn wertvoll, sondern für Jesus, weil Jesus hat einen Vater gebraucht. Ich bin überzeugt, dass nur der allerinnerste Kern gewusst hat, dass Josef nicht der liebliche Vater ist. Weil es hätte ja ein mega Gerät gegeben die ganze Zeit. Wenn Maria jedem am Einkaufen, am Spazieren, was ich was, gesagt hätte, ja, nein, es ist nicht der Josef der Vater, weißt du, der Heilige Geist, lange Geschichten und alles und so. Ich bin überzeugt, dass es nicht so gelaufen ist, weiss ich nicht ganz genau, die Bibel sagt das nicht, aber es macht für mich keinen Sinn, oder? Jesus ist als Sohn vom Josef aufgewachsen, dass er ganz normale, in Anführungszeichen, Kindheit und Jugendzeit gehabt hat. Aber spannend ist, es geht in dieser Geschichte nicht um den Josef, es geht nicht um Maria, es geht um Jesus. Es geht um Gottes Sohn. Die ganze Weihnachtsgeschichte dreht sich um Gottes Sohn. Und selbst ein längerer Text von der Maria ist, weil sie Gott loben und preisen tut, dass sie auserwählt worden ist, Jesus zu gebären. Und wie gesagt, Maria ist danach von der Geschichte gross geworden. Josef ist im Schatten geblieben. Aber das Wichtigste ist, es geht um Jesus. Er ist im Fokus der Weihnachtsgeschichte. Auch als Baby. Es gibt ein schönes Bild, genau, dass Jesus da für einmal nicht Maria schaut. Was ist, ist ja Jesus sehr Maria fokussiert in den Bildern. Und da schaut Jesus, das Kindli, schaut den Josef an. Und ich finde das ein mega schönes Bild, weil der Josef ist so eine wertvolle Figur in der Weihnachtsgeschichte. Auch wenn er nicht im Fokus steht. Aber ohne ihn wäre es nicht aufgegangen. Jetzt, wie gesagt, sie sind dann von Nazareth auf Bethlehem gegangen, aufgrund der Volkszählung, die gemacht werden musste, haben dort den Jesus in einem Stall oder in einer Höhle auf die Welt gebracht. Und da sind Hirten vorbeigekommen, die Sterndeuter aus dem Fernen Osten sind vorbeigekommen. Und jetzt wird er wieder einsteigen, beziehungsweise Steffi steigt wieder ein, Vers 12 bis 15.
Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn. «Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten», sagte der Engel. «Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen.» Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen.
Gut, danke. Wir sehen, Gott redet sehr gern durch Träume. Josef hat jetzt schon den zweiten Traum, was er machen soll. Und hat Sterndeuter, anstatt wie versprochen Herodes, dass sie zu ihm zurückgehen und sagen, wo das Kind ist, geschenkt ihnen Gott auch einen Traum, dass sie auf einem anderen Weg zurückgehen und so Jesus Leben beschützt, wo geblieben ist. Gott redet sehr gerne durch Träume und sie macht sich auf, Josef macht sich auf ein Abenteuer. Und das ist, finde ich, eine wunderbare Überleitung, um sich aufmachen, Wir haben hier Tisch und Stuhl vorbereitet. Die Kinder können, wenn sie wollen, jetzt zeichnen oder malen. Und zwar könnt ihr euch zeichnen malen, was ihr wollt. Aber ihr könnt auch etwas zeichnen und malen, was ihr schon geträumt habt. Vielleicht etwas, was ihr zu Nacht schon geträumt habt. Oder wenn ihr davon träumt, Fußballstar zu sein, könnt ihr Messi oder Ronaldo zeichnen. Falls ihr träumt, Pastor zu sein, könnt ihr mich versuchen abzuzeichnen. Genau, fühlt euch frei. Ich wäre froh, wenn jemand noch Papier und Farbstift annehmen würde. Das haben wir vergessen. Genau, also fühlt euch frei, zu zeichnen und zu malen, wenn ihr wollt. Aber ihr könnt auch mir zuhören weiterhin. Also fühlt euch sehr frei. Genau. Apropos Kind, Aufbruch. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz informieren. Wir werden ab Januar für eine dreimonatige Testphase Kigo-Kind wieder im Gottesdienst haben, im ersten Lobpreisteil. Genau, das war der Wunsch vom Kigo-Team, wo ich fand, das passt, das ist gut so. Sie werden aber nicht mehr wie früher einfach vorne hocken, sie werden dann in der hintersten Reihe sein. Der Kigo hat, wird nachher schauen, dass es dann auch nicht zu laut wird. Das ist noch relativ wichtig. Und wenn dann nachher der erste Worship-Teil durch ist, gehen sie hinten durch ihr Programm. Genau, einfach, das wird eine kleine Änderung sein dann ab Januar. Und alles andere kommt dann an der Vision Night Anfang Januar, wo wir noch erzählen, wo wir den Fokus haben auf das nächste Jahr. Genau. Aber wir sind immer bei diesem Jahr, wir sind immer noch in der Weihnachtszeit. Cool. Wer zeichnet mich? man kann noch zeiten, oder? Nein, genau. Gehen wir wieder zurück zum Josef. Der Josef macht sich auf ein Abenteuer. Und wir lesen das wieder so, ja, er geht auf Ägypten, ja, krass und so und alles. Wir wissen, dass es ein Happy End ist. Wenn wir wissen, mit einem kleinen Baby durch die Wüste durchgehen, das ist ziemlich happig. Mit einem Neugeborenen die Wüste durch, die Hitze, die Angst, dass du gleich gefangen genommen wirst, dass du Grenzen schaffst oder nicht, das war extrem schwierig. Könnt ihr ein bisschen? Aber es ist doch ein wunderbares Bild, wie oft machen wir es auf dem Weg und wir stehen vor schwierigen Zeiten. Wir wissen nicht genau, was hingeht. Josef hat mit dem Ja, dass Jesus angenommen hat, einen grossen Schritt auf sich genommen. Er hat viele Schwierigkeiten auf sich genommen, gewusst hat, mein Leben ist nicht einfach 0815. Ich kann nicht einfach chillen und sein. Ich habe ein empirisches Leben. Und das fängt an, dass er von Anfang an gerade auf der Flucht war und musste weg in ein fremdes Land gehen. Es ist auch noch spannend, dass Jesus zu Kleinkinderzeit auf Ägypten fliehen musste. Genau wie das Volk Israel, wo am Anfang von seiner Zeit ein Israel war, bevor sie befreit worden sind. Und erst dann haben sie ins gelobte Land gehen. Aber es ist ein Bild für uns, wie oft stecken wir in Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und wir sollen den Weg weitergehen. Ich habe für das, wie gesagt, Kärtchen, wir haben die vom ISF Zürich geschenkt bekommen, das Weihnachtsgeschenk. Und es hat zwei Seiten, das Kärtchen, ganz einfach. Es ist Gefangenschaft und Freiheit. Es hat einen roten Strich in der Mitte und das ist jetzt das Kreuz symbolisieren. Und ich weiss nicht, wo du deine Kämpfe hast, wo du deine Herausforderungen hast, wo du vor einem Weg stehst, wo du nicht recht weisst, wie es rauskommt, ob es überhaupt gut kommt. Aber du hast die Möglichkeit, die Karte heimzunehmen und einfach da hinten aufschreiben. Kannst du dich auch aufklappen dann. Und es hat eine Seite und schreib dort deine Sachen auf. Aber vergiss nicht, dass durch das Kreuz, durch Jesus, durch das kleine Kind, das wir vorher gesehen haben, wo ein gestandener Mann geworden ist, wo der Sohn Gottes von Anfang an war, dass er alles auf sich genommen hat und der Freiheit möchte schenken. Und dass es immer zwei Seiten zu betrachten gibt. Die Situation, wie sie gerade ist, ja, eine Herausforderung, aber dass die Freiheit da ist. Dass sie immer ein Gebet, ein zuversichtliches Gebet weg ist. Auch wenn man sie nicht mehr fühlt, auch wenn sie nicht mehr spürt. Weil Gott lenkt Schritt. Und ich höre das immer wieder, das ist eine der meistgestellten Fragen, die ich als Pastor habe, ist, wieso lässt Gott so viel Leid zu? Also, ob ihr die Frage auch schon gehört habt. Ich stelle dann sehr gerne die Umkehrschlussfrage. und sage, ja, was glaubst du denn, wie oft dass Gott etwas bewahrt, nur kommst du es nicht mit über? Und er ist meistens ruhig. Wir haben, ich glaube, ich bin überzeugt davon, wir haben keine Ahnung, wie oft dass Gott auf uns schaut und wir wissen es nicht. Wir nehmen es nicht wahr. Es ist für uns selbstverständlich. Wir nennen es einfach Leben, Alltag. Wie oft dass Gott uns behütet und bewahrt. Und ich glaube, nur schon in dieser Geschichte mit dem Herodes zeigt es auf, dass Gott hat Zügel in der Hand. Die Joel Sutter vom Meister von Luzern hat letzten Sonntag über den Herodes vorgestellt. Und das war ein gewissenloser und ein sehr gerissener Machthaber gewesen. Aber in dieser ganzen Geschichte mit Jesus wirkt er schon sehr verhalten, sehr passiv. Ich meine, er war ja so eifersüchtig, wegen dem Thron, dass er sogar teilweise die eigenen Kinder hat umbringen lassen. Jetzt kommen aber die Sterndeuter und sagen, es gibt einen König, der geboren ist, und er jagt denen nicht selber nach. Er geht nicht selber auf Bethlehem und räumt dort auf. Er schickt die drei und hat die drei nicht einmal beschatten lassen. Oder irgendeinen Wach, der mitgeht und alles. Er tut einfach gutgläubig, fast schon naiv, sagt, ja, geht ihr und kommt dann zurück, wenn es da ist. Das passt meiner Meinung nach nicht zum Herodes, das ich sonst lese in der Bibel und was sonst Joel letzten Sonntag geschildert hat. Aber ich glaube, es ist definitiv kein Zufall, dass der Herodes das wahrscheinlich unterschätzt hat. Weil dem Jesuskind hat nichts passieren sollen. Und ich habe meint, ja, das hat er dir auch noch gesagt, die Toten von Bethlehem, also die toten Kinder von Bethlehem, es hat keine außerbiblische Quelle. Und ich meinte, ich habe einen Ansatz dafür, wieso das so ist. Und das ist eigentlich auch wieder tragisch in sich. Ich glaube einfach, dass das Unglück ist zu wenig gross war, für das Schreiben zu beschreiben. Genau. Wie ist das gemeint? Bethlehem war ein sehr kleines Dorf zu dieser Zeit. Es hatte sehr wenige Einwohner. Die Studie geht davon aus, dass maximal 10 bis 15 Kinder oder sogar noch weniger daran gestorben sind. Und das ist wie ein Kind, ist ein Weltzusammenbruch, ist keine Frage, für die Familie. Aber wenn man sonst so liest, was der Herodes bosget hat, wie viele Leute er vom Gewissen hat, ist es eine Geschichte, die auch sagt, hey, das ist jetzt einfach nicht mega erwähnenswert. So tragisch, wie es tönt. Das ist für mich noch ein relativ plausibles Ding, wieso das außerbiblisch nicht steht. Genau, Fall, nachher steigt Steffi wieder ein, Vers 19 bis 21.
Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte zu ihm, steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel. Denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot.
Genau. Was noch da spannend auffällt, ist, dass Gott sagt nicht, ja, geh dort und dort und dort her. Das sagt er noch nicht. Er sagt, geh einfach mal zurück. Und wieder muss der Josef einen Glaubensschritt machen. Er geht zurück und hat keine Ahnung, wo er hergeht. Ich weiß nicht, ob er zuerst auf Bethlehem gegangen ist, weil es ja gerade südlich ist, relativ nahe, oder näher zu Ägypten als andere Städte in Israel. Und weil er vielleicht dort noch irgendetwas gehabt hat, ein Häuschen oder sonst eine Wohnung, irgendetwas. Und auch wieder ein gutes Bild. Man macht sich auf, man weiß nicht genau, wo es durchgeht, aber man macht sich auf den Weg. Und das ist ein schönes Bild, auch immer wieder, wo mir immer wichtig ist, auch als Kirche, dass wir uns auf den Weg machen. Wir können die Zukunft nicht lesen. Wir gehen vorwärts. Wir gehen miteinander vorwärts. Wir lassen unsere Begabungen, mit all unseren Ergänzungen, mit all unseren Kämpfen, die wir haben. Wir gehen den Weg. Leben unseren Alltag, leben unser Leben, unser kirchliches Leben, unser alltägliches Leben. Aber wir wissen, so wie Jesus nicht allein war, er hatte Maria, er hatte Josef. Sind wir nicht allein. Wir haben Gott im Himmel, der auf uns schaut, der bewahrt, viel mehr, als wir uns bewusst sind. Aber wir haben auch noch einander. Einander zum Ermutigen, einander zum Trösten, einander zum Wegweisen. Dann kannst du noch den Schluss der Geschichte lesen, Vers 22 und 23.
Als er aber erfuhr, dass Archelaus, der Sohn des Herodes, der neue Herrscher war, bekam er Angst. Und wieder erhielt er im Traum Gottes Anweisung. Er sollte nach Galiläa gehen. Die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten. Man wird ihn den Nazarener nennen.
Gut, danke vielmals. Jetzt, Josef hat Angst gehabt vor dem Archelaus. Wer ist der Archelaus? Der Archelaus war ein Kind des Herodes. Der Herodes hat seine Nachfolgschaft auf 3 Söhne verteilt. Er hatte zum Glück nicht gerade alle auf dem Gewissen. Vor allem 3 haben noch gelebt. Und sein Riesenreich, das er hatte, weil politisch war er nicht schlecht, hat er sein Riesenreich, das er hatte, auf 3 Söhne verteilt. Und der Archelaus war für Judäa und Jerusalem verantwortlich. Und er hat als erste Amtshandlung hat er mal schnell 3'000 Festpilger umbringen lassen. Wir wissen die Umstände, wir wissen nicht, ob die irgendwie rebelliert haben, ob sie ihm blöd gekommen sind oder so, oder ob es einfach gemacht hat, um ein Zeichen zu setzen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wir schon recht viel glücklich gewesen sind. Endlich ist der Herodes, der ist so krass gewesen, der ist so der auf dem Kerbholz gehabt, gewalttätig, gefährlich. Jetzt kommt sein Sohn, jetzt wird es besser. Und vielleicht kann er sagen, jetzt hast du recht. Der Herodes hat das gemacht. Aber ich sage jetzt wirklich, wie es läuft. Das lesen wir nicht nur dort, das hat ja sonst im Alten Testament Geschichten, wo dann die Söhne der Könige teilweise gerade das Leid noch strenger und noch krasser sind, einfach um den Leuten zu sagen, nein, mit mir kommt jetzt nicht eine feine Phase, eine ruhige Zeit, ich heize jetzt erst recht ein. Und die Geschichte haben wir gewusst gehabt. Auch ohne Twitter und Facebook haben wir gewusst gehabt, hey, der Archelaus, das ist doch nicht einfach, jetzt wird es schön. Es ist schlimmer denn je mit ihm. Er hat schon 3'000 Leute umgebracht. Das ist ganz extrem. Und wenn man so Geschichten hört, kann man schon ein Stück nachvollziehen, dass dann 10 tote Kinder neben 3'000 Pilger dann leider nicht mehr so arg ins Gewicht fällt. Josef hat Angst, aber wieder kommt er einen Traum über, wieder ermutigt Gott und sagt, ich bin bei dir. Und er kommt nachher auf Nazareth. Und das ist spannend, weil Nazareth ist wahrscheinlich eine von den wenigen Ortschaften in Israel, die im Alten Testament nie vorkommt. Und das ist natürlich eigentlich eine Blamage, weil es gibt so viele Ortschaften, die vorkommen in der Bibel, aber Nazareth kommt nie vor. Und Nazareth hat einen besonders guten Ruf nachher auch. Also, was kann schon gut von Nazareth kommen? Nazareth war bedeutungslos. Nazareth war einfach kein Thema. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus genau in Nazareth gelandet ist. Weil Gott sehr gerne Bedeutung schenkt, wo wir menschlich Bedeutung nicht beimessen. Und ich weiss, als ich in Israel war mit meiner Frau vor 2 Jahren, obwohl das wahrscheinlich kein Reiseführer steht, oder fast keinem, sind wir zu Nazareth gewesen. Nicht, weil es eine schöne Stadt ist, das ist es nämlich nicht. Aber ich wollte dort sein, wo Jesus mit Abstand am meisten Lebenszeit verbracht hat. Aber spannend ist, es ist nicht nur einfach, dass man Bedeutung gibt, etwas, das nicht Bedeutung hatte, sondern was ein Wortspiel ist, das jeder Jude kennt hat. Es gibt ein Wort, das heisst Nezer. Nezer, genau. Das bedeutet, aus dem Stamm David kommend, auf den Messias bezogen. Und eigentlich fällt es dann auf, dass Nezer und Nazareth oder Nazareur noch mehr, dass es extrem zusammenpasst. Also, dass der Messias in Nazareth wird sein. Und ein Jude, der das kennt, das Wort Nezer, und gewusst hat, mit Messias zu tun hat, hat, wenn er es wollen können, darauf kommen, zwar in Bethlehem geboren, gemäß Micha, aber Nezer, er ist der verheißene Messias aus dem Stamm David, der Nezer. Er ist ihr Messias. Er ist unser Messias. Und mit dem möchte ich ins Gebet kommen. Einfach, dass er, dein und mein Messias ist, in allen Kämpfen, auf allen Wegen. Und auch wenn du dich vielleicht manchmal nicht so bedeutend fühlst und das Gefühl hast, ich laufe unter Radar, wie ein Josef, der meiner Meinung nach völlig unverdient unter Radar läuft, dass Gott gibt dir einen Stand, gibt dir einen Wert, gibt dem von uns einen Wert, unabhängig von Leistung und sonst etwas. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für die Weihnachtsgeschichte. Ich möchte dir danken, einfach auch für den Josef, einfach, dass du einen Mann erwählt hast, der einfach dich geliebt hat, der dir vertraut hat, der korrekt war, der ein Vorbild war, dass es wunderbar zusammengespielt hat. Ich möchte dich aber auch bitten, Vater, für unsere Abenteuer, für unsere Herausforderungen, für unsere Kämpfe, die wir haben, Ich möchte aber auch danken für all das, was einfach gut läuft, weil es uns gut tut, auch in Herausforderungen immer wieder zu danken, reinzuhalten und zurückzuschauen für all das Gute, das du uns bescherst. Ich möchte dir auch danken für all die Bewahrung, die du uns schenkst, die wir gar nicht immer wahrnehmen. Aber ich möchte dich auch bitten, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, dass wir einfach dich suchen und finden. In all unseren Herausforderungen, in all unseren Kämpfen, in all unseren offenen Fragen vielleicht oder Fragezeichen hinsichtlich im nächsten Jahr, hinsichtlich der Zukunft, dass wir uns ganz bewusst auf dich vertrauen können. Du hast uns zur Freiheit berufen. Du hast uns berufen, dass wir miteinander dafür da sind, als Eisenfalldorf. Dass wir füreinander gehen, miteinander gehen und vor allem mit dir, himmlischer Vater. Dir gehört Lob und Ehre in der Weihnachtszeit und am Rest des Jahres. Amen.